So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Und ja, die Sommerpause ist noch nicht da, aber sie kommt demnächst auch. Ich mache vorher nochmal ein, zwei Ansagen. Zum einen das Freakstock. Leute, kommt zum Freakstock, weil Freakstock dieses Jahr wird richtig gut. Eine Menge richtig guter Leute da. Johnny vom Dahl, Martin Benz, Mira Ungewitter und ja, Schöner Glauben ist auch da. Natürlich auch viele andere. Guckt mal auf dem Instagram-Kanal von Freakstock und ja, das wird eine schöne Sache. Ich hoffe, viele von euch da zu sehen. Von meiner Seite aus wird es da ein Seminar geben und auch eine Live-Podcast-Aufnahme. Volles Programm, wird gut. Kommt vorbei. Genau, dann, ich mache immer noch Werbung dafür oder es geht um Geld. Es geht darum, Podcast kostet für mich ungefähr 100 Euro im Monat und da gibt's Leute, die sich daran beteiligen. Da bin ich sehr dankbar. Und wenn das auch von euch Leute machen wollen, dann könnt ihr das gerne per PayPal machen oder über Ko-fi. Die Links findet ihr in den Shownotes. So, jetzt aber lange genug der Vorrede. Wir starten in die Folge. Ich habe heute Ira Schneider zu Gast und freue mich sehr. Hallo Ira, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
So, du hast ein Buch geschrieben, da sprechen wir heute drüber. Das Buch heißt Jeden Tag ein neues Jahr. Und ansonsten arbeitest du als Paartherapeutin, bist Autorin. Also nicht nur das Buch, du schreibst auch sonst Artikel und das findet man online. Genau, hast eine Internetseite, schneider-ira.com, da findet man Infos. Gibt es sonst noch was ich ergänzen könnte oder was noch gesagt werden sollte?
Nö, ich arbeite prinzipiell noch in Teilzeit, in Festanstellung, in einer psychologischen Beratungsinstitution. Ja, ansonsten passt das doch.
Genau. So, wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Das AutorInnen-Dasein ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Jetzt hast du ein Buch geschrieben über die Ehe. So, das finde ich spannend, einfach aus dem Grund, weil das, so wie ich das wahrgenommen habe, ist das tatsächlich in der letzten Zeit wieder ein Thema gewesen. Also Thorsten Dietz und Tobias Feix haben da einen Podcast zugemacht. Emilia Roark hat ein Buch drüber geschrieben. Und ganz viel ist es ja eigentlich so, dass Ehe, zumindest so in meinem Freundeskreis, dass das so ein Geschmäckle hat. So, ja, das ist alles so ein bisschen mehr Patriarchat und so ein schwierig. Und wer macht das heute noch? Das bringt überhaupt gar nichts. Ganz frankly raus, warum heute überhaupt noch heiraten? Was denkst du?
Also erstmal, wie beantworte ich diese Frage? Gut, ich denke, also für meine Arbeit als Paartherapeutin ist es wirklich völlig egal, in welchem Setting das Paar ist. Ich habe Paare, die sind 50 Jahre alt, Paare, die sind 60, die sind 70, einige, die sind 30 Jahre verheiratet, andere, die sind in Patchwork-Situationen, andere, die sind vielleicht zweimal geschieden und genau, sind jetzt in der dritten Ehe. Also ich habe so unterschiedliche Paare in so unterschiedlichen Lebenskonstellationen. Und von meiner Arbeit aus ist das wirklich, ich arbeite mit den Menschen, die kommen und freue mich über jede Person. Für mich persönlich, ich kann jetzt ja auch echt nur von mir sprechen, ich genieße das, einen Bund eingegangen zu sein. Genau, einen Bund zwischen meinem Mann, mir und zwischen Gott. Und ich glaube auch, dass es da ein Segen gibt, eine Unterstützung von Gott auf unserem Weg. Also ich denke, er stützt und ist ja haltgebend für unseren Weg als Paar. Und ich denke, ich darf diesen Zuspruch von ihm annehmen, dass er uns ja supportet als Paar im Grunde. Ja, das ist so ein Gedanke von mir.
Ich habe das Buch gelesen und fand es wirklich gut. Und also sonst würde ich ja auch hier nicht drüber sprechen. Ich glaube aber, dass das Buch überrascht auf eine Weise. Und zwar finde ich, also ich komme mal so, ich lese ja viele Bücher und habe auch schon Bücher über Ehe und so weiter gelesen, auch gerade aus dem frommen Spektrum. Und da sind dann häufig so Dinge drin, was weiß ich, also ich habe Bücher gelesen, wo es dann darum ging, so die Rolle der Frau und Unterordnung und bloß kein Sex vor der Ehe und so ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und ich war positiv angetan davon. Ich will nicht sagen überrascht, weil ich habe mir das schon gedacht, dass du da einen anderen Zugang hast. Aber du hast eben viele Dinge eben nicht reingebracht und dafür hast du aber andere Dinge reingebracht. Und das fand ich einen sehr coolen Move. Und deswegen meine anschließende Frage wäre, was ist die Idee deines Buches? gerade wenn es darum geht, so die Auswahl von dem, was du reingebracht hast und was nicht.
Also, ne, Autoren unter sich, es braucht ja ein USP, es braucht ja ein Unique Selling Point für ein Buch. Ja. Und es gibt so viele Themen, gerade auch im christlichen Bereich, die wurden schon so oft durchgekaut und durchbuchstabiert und dann nochmal irgendwie inhaliert. Es braucht ja ein Thema, was eine Lücke füllt. Und für mich war es einfach immer wieder so, mich interessiert ja auch einfach das Fachliche, das Psychodynamische. Und es gibt dann immer so ein, es gibt in den meisten paar Büchern so anderthalb Seiten zum Thema Herkunftsfamilie. Hm. Und dann denke ich, ist mir das doch nicht genug. Wir erleben Übertragungsmechanismen in Paarbeziehungen. Wir haben alle internalisierte Bilder, man nennt das Objektrepräsentanzen, Beziehungsrepräsentanzen, die reinszenieren wir im Kontakt miteinander. Da ist so viel, was wir mitbringen. Und sich das anzuschauen, finde ich interessant. Also dieser Fokus auf Biografiearbeit im Dialog als Paar, dass das etwas ist, was auch gemeinsam angegangen werden kann. Das hat mich sehr interessiert in meiner Arbeit. Das mache ich auch viel in der Arbeit mit meinen Paaren. Das war für mich so etwas, wo ich so dachte, das möchte ich unbedingt in die Welt hinaustragen, hm, wenn man das so pathetisch sagen kann. Ja,
ja, voll. Absolut. Ich glaube, es macht dann auch nochmal einen Unterschied. Du schreibst ja aus deiner beruflichen Praxis. Also du, es ist ja kein theologisches Buch, so will ich es mal nennen. Da ist zwar Theologie, da ist Glaube mit drin, aber im Grunde ist es ist kein Buch, wo du jetzt irgendwie großartig Bibelexegese machst oder irgendwie durchgehst, wie die Ehe sich im Laufe der Bibel darstellt und sowas, sondern das ist ein fachliches Buch, aber, oder ich weiß, wie würdest du das von dem Charakter her beschreiben?
Vom Genre her ist es ein Sachbuch, Sachliteratur, und ich würde sagen, es hat so einen Dreiklang therapeutisch, persönlich und ja aber auch geistlich. Also ich mache kein Geheimnis aus meinem Glauben. Mhm. Ich mache kein Geheimnis, dass es total wohltun kann, ja, zum Beispiel eben Gott zu kennen und zu wissen, dass er sehr feinfühlig ist und viel Feinsinn mitbringt und wir von diesem Feinsinn etwas ja schmecken können. So. Mhm.
Ich glaube, Ehe ist für viele Menschen ein schwieriges Thema. Mhm. Also man kennt in der Familie vielleicht Ehen, die nicht funktioniert haben, hat vielleicht selber eine Ehe hinter sich, wo es schwierig war. Oder also mein Eindruck ist mit vielen Menschen, mit denen ich auch unterwegs bin, ein ganz subjektiver Eindruck, dass Ehe heutzutage einen schwierigen Stand hat, auch auf so einer ganz persönlichen Ebene. Wie kannst du da irgendwie nochmal aus fachlicher Sicht was zu sagen? Weil also ist es so, dass tatsächlich die meisten Ehen eher schwierig sind? Oder ist es so, naja, weiß nicht, wenn du Schwierigkeiten in der Ehe hast, ja, dann ist das schon auch, weiß nicht, eher so ein Ding, wo du, ich glaube, das ist für manche auch so ein bisschen schambehaftet, oder?
Jetzt hast du so viele Fragen gleich gestellt, die alle gut waren. Also, Stichpunkt Scham. Hm. Scham hat ganz, also ich erlebe in paartherapeutischen Prozessen ganz viel Scham. Scham ist auch oft ein Widerstandsphänomen, um am Ende das Fortschreiten des ja, Verbesserungs- oder Genesungsprozesses entgegenzuwirken, weil Scham auch als Schutzmechanismus funktioniert, aber wir einfach in einer wahnsinnigen Beschämungskultur leben. Hm. Alles, was eigentlich mit Schwingungen, Gefühlen, Emotionen zu tun hat, ist schon mal per se schwach in unserer Kultur. Und das finde ich massiv schwierig. Und ich erlebe eben auch diesen extrem schweren Weg, den manche Personen, und ich sage es jetzt mal vorsichtig, tendenziell Männer erleben, die immer wieder beschämt worden sind für ihre Gefühle, hm, die immer wieder mit diesen ja internalisierten Gedanken von du darfst nicht weinen, du musst hier stark sein, du musst alles zusammenhalten, die so groß werden. Und ich erlebe echt, ich bin auch wahnsinnig stolz auf diese Menschen, wie sie in Paartherapien echt da in eine Verwundbarkeit hineinkommen und auch an einen Schmerz rankommen. Also die sich so neu vulnerabel zeigen, das ist ja das Ziel in Paartherapie, ist ein Erweichungsprozess. Was finde ich, was zutiefst Biblisches hat, wenn man mal überlegt, dass Jesus immer wieder auf diese Herzensherde zu sprechen kommt, dann ist ja das, was wir wollen, weiches Herz zu haben, ein bewegliches, etwas, was nicht rigide oder starr ist oder festgefahren ist, aber in diesen Erweichungsprozess zu kommen, das ist ja das, was wir in Paartherapie tun, Paare in einen neuen emotionalen Kontakt zu bringen. Wir versuchen, das emotionale Erleben neu zu organisieren im Grunde. Und das ist seelische Schwerstarbeit und für beide Teile in Paarbeziehungen immer. Und Scham ist eben ein Schutzmechanismus zum einen, aber gleichzeitig auch ein alter Schmerz, der mitgebracht wird. Und gerade als Paartherapeutin ist es meine Aufgabe, korrigierende Erfahrungen herzustellen, also wiedergutmachende Erfahrungen, einen Raum dafür zu schaffen, wo Tränen völlig in Ordnung sind. Ich finde das so wunderschön. Nora Imlau schreibt in ihrem Kinderbuch, die Tränen rollen, wie sie wollen. Das liebe ich, diesen Satz, das liebe ich wirklich, weil das ist so entlastend und beruhigend. Ist Ehe kompliziert? Ich würde sagen, immer dann, wenn wir Bindungen mit Menschen eingehen, wird es kompliziert. Freundschaften sind sehr, sehr nahe, Ehen, Familie. Virginia Satir, das ist eine Familientherapeutin, die sagt, Familie ist wohl die schwierigste Aufgabe der ganzen Welt. Und ich glaube, sie hat recht, weil wir da, wo wir in Bindungen sind, ja, eben vulnerabel sind und immer was riskieren. Immer was riskieren und immer wieder neu diese Neugier brauchen, miteinander in Kontakt zu kommen. Von daher möchte ich es auch einfach extrem normalisieren und entpathologisieren. Es wäre sehr besorgniserregend, eine Paarbeziehung zu führen, die keine Konflikte hätte. Ich mache mir Sorgen um Paare, die sagen, na, wir haben keinen Streit. Da werde ich extrem hellhörig, weil ich denke, es hat ganz viel mit Abwehrmechanismen zu tun, ganz viel mit unterm Teppich gekehre und auch mit einer vielleicht abgewehrten Konflikt- und Gefühlswahrnehmung, weil Spannungen zu halten, zu ertragen, aufzulösen, sind meiner Meinung nach reife Mechanismen von einer starken Ich-Struktur im Grunde. Eine Spannung auch auszuhalten. Ohne Spannung kommen wir nicht in die Tiefe und Irritation und Krisen. Es gibt diesen transformatorischen Bildungsbegriff, der sagt, Irritationen sind, der kommt eigentlich so ein bisschen aus dem Bildungsbereich, aus der Pädagogik, aber der sagt, Irritationen sind eigentlich Wachstumschancen, weil wenn Paare nicht streiten, wie sollen sie dann Werte aushandeln? Wie sollen sie dann ja auch merken, diese Bindung ist sicher, diese Bindung hält Spannung aus, diese Bindung hält Schmerz aus und wir können wieder aufeinander zugehen. Das ist okay. Ich denke, dass wichtig ist, ja.
Mir ploppte gerade die Frage noch auf, das scheint ja dann auch so zu sein, dass es eine Überwindung ist für Paare, überhaupt erstmal in eine Therapie zu kommen. Hast du da irgendwelche Ideen, was kann da unterstützen?
Das eine ist eben, was wir gerade tun, Aufklärungsarbeit, Paaredukation wäre der Begriff, aufklären, Psychoedukation, aufklären über die Psyche, über das Verstehen der Psyche in den Fokus stellen, entpathologisieren. Es ist erstaunlich, wenn ich manche Paare frage, die vielleicht auch schon lange zusammen sind, also 20, 30 Jahre, wo es dann sehr festgefahren ist. Und dann möchte ich aber einfach diagnostisch nochmal gucken, um wirklich zu verstehen, wie ist die Verstrickung jetzt gerade? Und dann frage ich oft, wann haben sie sich voneinander entfernt? Wann ist das eigentlich losgegangen? Und dann höre ich manchmal, ja, so vor 14 Jahren. Ja, ach, so krass, vor 23 ja. Jahren. Und dann denke ich so, wow, 23 Jahre später und sie sitzen bei mir. Ich bin so froh, dass sie gekommen sind. Der Weg in die Beratung ist schon die Intervention an sich. Aber ich würde sagen, Frühwarnsysteme aktivieren, sobald Spannung da ist. Und ich habe diesen High-Barometer eben in dem Buch, Häufigkeit, Auflösung, Intensität. Das mache ich oft zu Beginn mit Paaren, zu gucken, okay, wie häufig streiten wir, wie intensiv ist der Streit und wie beruhigt sind wir eigentlich nach der Auflösung unseres Streits. Und ich würde sagen, wenn diese ganzen Indikatoren zusammenkommen, plus eine hohe Destruktivität, dann wären wir auch sozusagen so vom klinischen Blick her an dem Punkt, wo man sagen würde, es ist spätestens Zeit, sich Hilfe zu holen. Und ich würde sogar sagen, eigentlich präventiv, also prophylaktisch, macht es immer Sinn, mal ein Kommunikationstraining zu machen, mal irgendwie, ja, vielleicht auch mal, man muss ja nicht gleich in die Paartherapie, mal ein Coaching zu machen, wirklich da dran zu bleiben, miteinander an der Kommunikation zu arbeiten, weil meistens haben wir es ja alle nicht gelernt. Muss man aber wirklich sagen, also in unserem Bildungssystem geht das ja so oft unter, dass Zeit genau dafür ist, wie löse ich eigentlich einen Konflikt? Wie spreche ich eigentlich mein Gefühl an? Also das ist so wenig da und dafür muss sich kein Paar schämen. Ich finde, eher Paare können sehr stolz auf sich sein, wenn sie sich Hilfe holen. Viele Paare, die zu einem sehr frühen Zeitpunkt kommen und da schon sehr stark investieren, die führen wirklich sehr, sehr großartige und zufriedenstellende Partnerschaften, weil die sich das echt wert sind, so.
Ja. Einfach aus nerdigem Interesse. Du arbeitest als Paartherapeutin ja mit Dingen, die du im Studium oder in Weiterbildung gelernt hast. Und mich interessiert, was sind das so für Konzepte? Ich mag ja selber den systemischen Ansatz sehr und habe beim Lesen auch so den ein oder anderen Eindruck gehabt, ja, da scheinst du auch Anklänge oder dich so ein bisschen dran zu bedienen. Magst du da mal ein bisschen was zu sagen? Wie arbeitest du?
Mittlerweile systemisch, tiefenpsychologisch und bindungsbasiert, also emotionsfokussiert. Genau, weil das alles sozusagen zu meinem Ausbildungs-Background gehört. Daher würde ich sagen, ich arbeite integrativ. Mhm. Also ich verbinde eigentlich alle diese Formen miteinander und gucke ziemlich genau, was habe ich da für ein Paar sitzen und welches Verfahren ist für dieses Paar sinnhaft. Und manchmal ist es eben so ein Mix daraus. Mhm. Genau. Ja. Bei der emotionsfokussierten Paartherapie schätze ich sehr, es gibt dieses ARE-Prinzip, Aufgeschlossenheit, Responsivität und emotionales Engagement, was wie so ein Kern ist von einer Beziehung, die im guten Kontakt miteinander ist, wo die Resonanz zwischen dem Paar sehr sanft und positiv ist. Und diese Aufgeschlossenheit ist halt eben nur diese Haltung der Neugier, Responsivität ist sozusagen eine gewisse Antwortbereitschaft. Wir kennen das so aus der bindungsorientierten Erziehung, dass man sagt, ne, wir versuchen responsiv mit Kindern zu sein, zu reagieren. Und das emotionale Engagement ist eben dieses, du bist es mir wert, du bist für mich bedeutsam genug, als dass ich jetzt mich überwinde und mich emotional reingebe in unser Paargeschehen. Es gibt dieses Still-Face-Experiment, das ist eine Forschung, wo man eben sieht, wie denen die Resonanz der primären Bindungsperson verweigert wird, wo das Baby sehr, sehr, sehr angespannt ist, dass es keine Resonanz bekommt. Und deswegen ist eben Responsivität so wichtig. Wir sind so stark auf Resonanz angelegt. Und darin sehe ich auch tatsächlich was zutiefst Christliches, der Mensch soll nicht allein sein. Er ist wirklich auf Resonanz, auf Kontakt, auf Beziehung angelegt.
Das ist spannend. Ich schließe nochmal eine Frage an. Wie ist das denn von der Ausbildung her? Ich habe ja keine Ahnung, aber ist das so, dass das mittlerweile auch integrativ gelehrt wird? Oder ist es quasi dann deine Leistung später, die unterschiedlichen Ansätze so zusammenzuführen?
Es gibt da unterschiedliche Institute, genau. Es gibt Institute, ich bin aktuell noch bis nächstes Jahr August in einer wirklich rein psychodynamisch-tiefenpsychologischen Weiterbildung. Die geht 3 Jahre lang für den psychosozialen Sektor. Da ist dann alles drin, Erziehungsberatung, Kinder-Jugendberatung für die Paare, Familien, Einzelne. Das ist wirklich psychodynamisch. Also da ist auch viel psychoanalytische Paartherapie mit drin. Dann habe ich vorher ein Paarberaterstudium gemacht, war ein Fernstudium damals, aber mit Präsenzteilen. Das war auf systemischen Prinzipien basierend. Und jetzt mache ich parallel noch die bindungsbasierte Paartherapie im Institut hier in Hannover. Also genau, man muss so ein bisschen selber gucken, für welchen Bereich interessiere ich mich. Ich habe gesagt, ich mache einfach alles, weil ich ein bisschen durchgeknallt wahrscheinlich bin. Ich habe irgendwann noch mal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Die hat mir nicht so gut gefallen, genau. Da habe ich gemerkt, die Methoden, die ich da gelernt habe, fand ich jetzt nicht so hilfreich. Genau. Ja, also ich habe jetzt aber auch schon echt hunderte, was weiß ich, wie viele hunderte von Sitzungen mit Paaren hinter mir. Und ich merke einfach, es braucht mehr als mal 11 Monate eine Fortbildung, ja. Es braucht schon eine fachliche Ausbildung über mehrere Jahre. Und man muss immer irgendwo mal anfangen, auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist nur den Paaren gegenüber fair, gut ausgebildet zu sein, weil sie ja echt mit einer Not kommen.
Ja, voll. Danke, dass du das nochmal so aufschlüsselst. Ich finde das.
Das hat mich noch nie jemand gefragt in dem Podcast. Ich finde das nicht in der Schärfe.
Ja. Also, ich finde das. Das sind ja eigentlich so Sachen, jetzt kommen wir zu dem Punkt Männer, Frauen. Ich glaube, dass das ja auch so eine Sache ist, wo Männer häufig auch dann das so Bams raushauen, was sie doch schon alles gemacht haben und so. Und ich finde, das muss in so einem Podcast rein. Also ich finde das voll wichtig, dass du das so sagst.
Vielen Dank. Ja, mir ist das immer ein bisschen unangenehm, aber vielleicht ist das eben auch meine Sozialisation, dass mir das ein bisschen unangenehm ist.
Also ich habe das Buch ja gelesen und würde sagen, ja, das ist einfach, es ist Deep Shit, einfach und verständlich, aber das ist eben, das ist ein Fachbuch, das ist wirklich fundiert. Und ja, dann zu sagen, ja, das kommt irgendwo her. Würdest du sagen, da hatten wir, als wir geschrieben haben für die Podcast-Folge, mir ist aufgefallen, die meisten Bücher, die so über Ehe-Themen und so weiter kommen, ich kenne eigentlich fast im christlichen Bereich vor allen Dingen, ich kenne fast nur Bücher von Männern. Weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du bei dir da viele Frauen irgendwie dir einfallen. Aber ich frage mich auch, macht das einen Unterschied, wenn das von einer Frau geschrieben wird?
Du hattest das ja geschrieben, ne? Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin zu unserem Bücherschrank und glaub mir, wir haben viele Fach- und Sachbücher. Und natürlich auch eben viele mit, ne, einem christlichen Setting. Und ich gehe an diesen Schrank, ne, und ich finde einfach kein Buch von einer Frau. Und ich denke, was ist da los? Und dann gehe ich zu meinem Mann, ich so, Schatz. Na, Schatz habe ich nicht gesagt, ich sage nie Schatz. Das sagen immer die Paare zu lange an der Beratung bei mir. Da habe ich gesagt, Mensch, weißt du was? Da ist kein Buch von einer Frau. Höchstens im Duo. Das gibt's ganz oft von la 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 und la la la.
Ja.
So. Was ja auch völlig cool ist. Also ist ja auch, ne, freut mich total. Und ich kann mir das auch irgendwann mal vorstellen, auch nochmal mit meinem Mann zusammen was rauszubringen, keine Frage. Aber er war dann auch so, stimmt. Und was, ich bin so stolz auf dich.
Ja, zu Recht.
Er hat's dann halt auch mega gefeiert. Ja. Und ich hab's dann ehrlich gesagt auch ein bisschen gefeiert. Aber ja, es ist, du hast recht. Du hast uns ein bisschen die Augen geöffnet, Jason. Ja.
Du schreibst in deinem Buch was von der Grundhaltung, die du für Ehe wichtig findest. Kannst du das ein bisschen erklären, welche Grundhaltung du für eine Ehe, für eine Beziehung wichtig findest?
Ja, das Buch hat ja den Titel Jeden Tag ein neues Jahr. Ja. Und haben wir den Titel eigentlich schon gesagt? Weiß
ich glaube, ich habe am Anfang kurz gesagt, ja.
Ah, ich weiß es schon nicht. Ja. Jeden Tag ein neues Jahr. Jahr wie Jahr. Jahr wie Jahr und nicht wie Jahr.
Ja.
Also nicht das Jahr, was 12 Monate hat, sondern das Jahr, das kein Nein ist. Und diese Ja-Haltung, diese Ja-Gesinnung, die eben auch mit diesem, ich bin bereit, mich auch emotional zu engagieren, ich bin bereit, mein Gegenüber auch seelisch zu nähren. Das ist so eine tiefe Grundhaltung. Und es ist ja auch mal ein bisschen die Frage, wofür brauchen wir heute ein Jahr, wofür brauchen wir morgen ein Jahr? Wir können halt nicht jeden Tag zu 20 Millionen Sachen gleichzeitig Ja sagen. Ja. So funktioniert halt das Leben nicht. Aber zu was können wir heute Ja sagen? Und es ist heute dran, sich mal mit der Biografie auseinanderzusetzen. Ja, wir können nicht den ganzen Tag Biografiearbeit machen, sonst drehen wir ja durch. So, es gibt sicherlich Zeiten, dass es sinnvoll, die Biografie in Fokus zu ziehen. Es gibt Zeiten, dass es sinnvoll, vielleicht mal an was sehr progressiven, gestalterischen als Paar zu arbeiten, zu gucken, okay, wie können wir hier unser Paargeschehen in unserem Alltag irgendwie implementieren. Dann gibt es Zeiten, da braucht es irgendwie ein Jahr dazu, wirklich einfach miteinander die Funktionalität des Alltags aufrechtzuerhalten und einfach organisatorische Absprachen zu führen. Das Jahr, das kann jeden Tag ein bisschen anders aussehen. Und auch nach Lebensphase. Also wenn wir gerade ein Paar haben, wo ein Teil einen Angehörigen pflegt oder wo es vielleicht gerade mitten in der, ich sag mal, Rush Hour of Life, wie das so schön heißt, wo es kleine Kinder gibt, die durch die Gegend flitzen, braucht es vielleicht ein anderes Jahr als für ein Paar, was gerade frisch geheiratet hat und in den Flitterwochen ist. Also da ist das Jahr vielleicht ja, unterschiedlich eben. Ich finde mal, oft ist ja so die Frage nach dem perfekten Rezept für die Ehe. So, und ich denke mir so, wir wissen alle ganz genau, wenn wir Pfannkuchen bei Google nachschlagen, dann kriegen wir irgendwie 26 verschiedene Pfannkuchenrezepte. Hier noch mit einem Schuss Salz und da irgendwie mit 2 Eiern mehr. Und ich finde, das ist ein schönes Bild dafür, dass die Rezepte für Gerichte ja sehr unterschiedlich aussehen, weil sie unterschiedlich schmecken. Mhm. Und jeder Person schmeckt ja auch was anderes als Paar. Und für jedes Paar brauchst du dann auch individuelle Zutaten. Man steht zwar nicht in meinem Buch, aber ich finde
das ein super, ja, voll. Das ist, ich mochte den, also den Begriff Wohlwollen, der kam an, in einem so einem Halbsatz vor. Das fasst das für mich auch so ein bisschen zusammen. Mochte ich sehr, konnte ich viel mit anfangen. So ein bisschen schließt sich daran an, wenn man Ja sagt, hat das irgendwie auch was mit Zeit zu tun. Ich fand das Kapitel über Rituale, das war ein guter Einstieg für mich in der Hinsicht, weil ich dachte, ja, das wird sehr, sehr praktisch direkt. Das ist überhaupt ein sehr praktisches Buch, wo du sehr viel an Handwerkszeug, gerade hast du ja schon das Barometer da genannt, da gibt's tolle Grafiken, Tabellen und so weiter, wo man im Prinzip direkt mit arbeiten kann. Das mag ich sehr an dem Buch. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, so den Wert von Ritualen für eine Beziehung?
Ja, also ich unterscheide in dem Buch so ein bisschen vier verschiedene Ebenen von Ritualen. Einmal das Organisatorische, was ich gerade angesprochen habe. Ich finde, Paare können schon extrem stolz auf sich sein, wenn sie es schaffen, einfach ihren Alltag miteinander abzusprechen. Das ist oft schon so hochkomplex, weil wir einfach auch so einen sehr, sehr anderen Alltag haben. Also meine Familie kommt aus Albanien, da ist der Alltag echt anders strukturiert. Wenn ich da sage, wann verabreden wir uns, dann ist abends halt zwischen 18 und 21.30 Uhr. Und wann der Termin jetzt genau stattfindet, weiß ich auch nicht. Das würde halt hierzulande nicht funktionieren. Und ich finde, Organisation ist eine Ebene von Ritualen, die man eben im Alltag zusammenfügen kann. Dann ist das andere, finde ich, so eine Art emotionales Ritual. Oder kann man eben, es gibt eine emotionale Ebene von Ritualen, dass man eben guckt, wie kommt man in Kontakt miteinander, wie kann man in Beziehung treten. Das andere ist, ich nenne das so ein bisschen die erlebnisorientierte Ebene. Es gibt ja auch Personen, die genießen es einfach wahnsinnig zusammen zu kochen. Andere spielen gern Federball. Andere hängen zusammen rum und zocken. Also was auch immer, ne? So eine erlebnisorientierte Ebene. Und ich habe dann im Buch auch noch eine geistliche Ebene. Und da kann ja auch eine Begegnung über was Geistliches sehr unterschiedlich aussehen. Die einen sind dann vielleicht wirklich so und lesen zusammen irgendwie einen Abschnitt aus der Bibel. Andere hören irgendwie ein Lied und zeigen dem anderen irgendwie ein Video auf dem Handy oder tauschen sich über irgendeinen theologischen Impuls aus und diskutieren dann miteinander und erleben da irgendwie vielleicht auch eine intellektuelle Form der Intimität. Das können so Rituale sein. Weshalb ich Rituale sinnvoll finde, ist, sie schaffen Sicherheit und Orientierung. Sie schaffen eine emotionale Verlässlichkeit auf die Paarwelt. Ich sag immer, lass uns die Paarwelt formen. Und diese Formation hilft eben, wenn das Paar weiß, aha, Dienstag um 18.30 Uhr werden wir gemeinsame Zeit haben, dann entsteht Sicherheit, dann kann die Bindung vertieft werden und auch die Frustrationstoleranz kann erhöht werden. Wenn ich weiß, dann und dann werde ich ein Gespräch haben, da kann ich erzählen, wie es mir geht, dann lassen sich vielleicht Frustrationen oder bestimmte Paarspannungen besser ertragen und dann aber auch sinnvoller auflösen.
Ja.
Macht das Sinn?
Ich finde, das macht sehr Sinn. Ich finde das eben auch, also, dass das Ritual ganz unterschiedlich sein kann. Ja. Dass du das mehr an der Funktion festmachst, als an, was weiß ich, das muss jetzt jeden Dienstag oder jeden Mittwoch oder wann auch immer sein, sondern das finde ich eine schöne Sache. Kann ich gut hören.
Und es geht ja auch darum, nicht überflutet zu werden. Und ich denke auch, Rituale haben ja auch was damit zu tun, bestimmte Bindungsbedürfnisse abzudecken. Und jeder bringt ja auch ein bisschen andere Bedürfnisse mit in so eine Beziehung hinein. Das ist eben auch das mit den Rezepten. Jeder braucht irgendwie ein bisschen was anderes in seinem Rezept. Und wenn man irgendwo eine gewisse Ritualisierung hat, können Individualebene und Paarebene auch innerhalb von so einer 7-Tage-Woche besser irgendwie bespielt werden, ne? Wenn ich weiß, okay, da findet was auf Paarebene statt, dann kann ich in der Zeit, wo ich auf meiner Individualebene stehe, mich gut versorgen. Und so rutschen nicht Dinge im Familiensystem hin und her, sondern sie haben irgendwie ihren Ort. Mhm. Das finde ich schon hilfreich für Paare.
Voll. Mhm. Ja, hat mir gut gefallen. Ich springe mal zu einem weiteren Kapitel. Also eins meiner Lieblingskapitel in dem Buch war das über Grenzen. Das fand ich gut. Du unterscheidest da zwischen individuellen und Grenzen als Paar. Ja, auch da einfach, magst du das nochmal ein bisschen ausführen? Was ist dir da wichtig beim Thema Grenzen?
Ja, erstmal bei persönlichen Grenzen. Viele Menschen, die wütend sind. Nee, andersrum. Also auch, aber Menschen, die wirklich gerade vielleicht so ein bisschen in die innere Leere gefallen sind oder sehr erdrückt sind vom Leben, tragen aber auch gleichzeitig eine wahnsinnige Wut in sich. Und die ist aber erstmal noch eine ganze Weile abgewehrt und eher im Unbewussten vielleicht so ein bisschen konserviert. Und diese Wut sich mal genauer anzuschauen, dann kommt oft so ans Licht, dass da viele, viele, viele überdehnte und wirklich ja eigentlich zerstückelte Grenzen sind, weil es vielleicht auch in dem ja Umfeld der frühkindlichen Entwicklung wenig Feingefühl für Grenzen gab und dass diese Grenzen auch gesetzt werden dürfen oder dass, wenn Grenzen von Kindern gesetzt wurden, sie eben aber auch nicht akzeptiert wurden. Und mit Grenzen zu arbeiten, das ist was sehr, sehr, das sind viele feine innere Prozesse, die sind sehr, sehr schwierig. Und ich kenne das aus meinem Leben, das Thema Grenzen. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal wirklich, ja, zu Ende dekliniert habe in meinem Leben. Also ich finde, das Thema Grenzen ist halt für mich wie so eine Unabschließbarkeit, fast wie so ein Lebensthema, man sagen kann, ja, ich brauche auch eine gewisse Akzeptanz dafür, dass es einfach immer wieder Thema sein wird. Und dann merke ich manchmal, wow, so wie ich heute Grenzen setze, so hätte ich sie vor 10 Jahren nicht gesetzt. Es ist auch ein Bereich, in dem man sich weiterentwickeln kann. Ja, auf wie vielen Ebenen das so geht, das ist unglaublich. Und dann spreche ich aber auch über innere Begrenzungen. Ich habe als Kind in einem Frauenhaus gelebt und das war immer wie so ein Thema, dass man das nicht erzählen durfte. Und das hat mich so innerlich begrenzt und mich auch so beschnitten, nicht erzählen zu können, wo ich gelebt habe. Mich davon auch so, diesen Befreiungsschlag auch zu verbringen, zu sagen so, nein, ich entscheide mich, dass ich retrospektiv wenigstens jetzt erzählen kann, wo ich gelebt habe. Das ist mein Recht. Ich bin nicht dafür zuständig, ein Familiengeheimnis in Anführungszeichen, ne, zu bewahren. Das sind so die individuellen Grenzen. Dazu ist aber noch viel, viel mehr im Buch. Also das kriege ich jetzt, glaube ich, auch gerade gar nicht so komplett zusammen, aber genau, du hattest nochmal.
Ja, ich fand eine Textstelle gut, ich fand viele Textstellen gut, aber eine, die dazu passt, ich hatte da auch so ein bisschen den Eindruck, da kommt die systemische Beratung so ein bisschen zum Vorschein. Da sprichst du über, in meinen Worten, so die Funktion von Grenzenlosigkeit. Da sagst du, denn wer übermäßig viel hilft und dabei grenzenlos ist, der erlebt oftmals auch ein Gefühl von Kontrolle und Macht. Dies gilt es zu hinterfragen. Helfe ich in einem gesunden Maß oder ist es ein überwertiges Helfen, mit dem ich mir insgeheim etwas anderes erfülle?
Ah ja, oh, das ist aber eher ein bisschen psychodynamisch.
Ja, okay.
ja, da geht es so ein bisschen, das habe ich zum Beispiel so in der Form noch nicht erlebt, weil das eine sehr massive Form der Grenzenlosigkeit ist. Aber das hat man oft in sogenannten Kollusionen. Das sind bestimmte Paardynamiken, die wurden vom Psychoanalytiker Jürg Willi, das war so der eine der ersten Paartherapeuten, der war Analytiker und war so einer der ersten im deutschen Sprachraum, der sich eben Psychodynamik von Paaren angeguckt hat. Und der hat eben gesagt, dass es gewisse Kollusionen gibt, wo Paarbeziehungen wie aus so einem Pfleglink, das ist jetzt ein schreckliches Wort, und einem Helferlink bestehen.
Krass,
ja, ja. Das hat man oft bei Paaren, die, ich würde sagen, tendenziell im höheren Erwachsenenalter, die, das ist jetzt meine Erfahrung, ne? Ich sage das nicht, das ist jetzt keine Zuschreibung, die wo ein Teil lange vielleicht auch mit einer ja schweren chronischen Krankheit gekämpft hat oder was auch immer und es dann einen Teil gibt, der sich so übermäßig verantwortlich fühlt, Überverantwortlichkeit, und diese Person die ganze Zeit pflegt, versorgt, kümmert, ja. Man könnte sagen, ein Kümmerer, so. Und dieses Paar destabilisiert vielleicht irgendwann, vielleicht stabilisieren die sich aber auch ihr Leben lang so. Und es kommt nie zum Zerbruch. Aber irgendwann kann es sein, dass sich bei diesem Paar etwas verändert. Nämlich vielleicht ist irgendwann die kümmernde Person wütend. Oder vielleicht merkt auch irgendwann die Person, die eher in dieser Pflegeposition ist, jetzt in dieser Hierarchie, die sich da ja aufgebaut hat, dass die vielleicht auch mal Autonomie bestreben hat. So, und dann kommen die vielleicht in so ein Paar-Setting und die Person, die halt hilft, fragt, wie kann ich jetzt noch besser helfen? Mhm. So, und die müssen erstmal verstehen, dass es gar nicht darum geht, sondern dass der hilft, auch dafür sorgt, dass der dem geholfen wird, dass der weiter hilfsbedürftig bleibt. Weil der hilft, auch einen massiven Nutzen davon hat. Nämlich der hilft, der kontrolliert. Nämlich ein Kontrollgefühl, ein Machtgefühl. Ja. Also so, das ist jetzt aus der Perspektive natürlich auch diese Person, die dann vielleicht eher in der Position ist, sich versorgen zu lassen, hat auch einen Nutzen daraus, ne? Vielleicht eben den Nutzen, das eigene Autonomiebestreben doch nicht in Anspruch zu nehmen, das wegzudrücken, weil das irgendwie bedrohlich ist, sich autonom zu fühlen, was auch immer so. Aber es kann eben sein, dass das nicht nur auf Paarbeziehungen, dass das nicht nur in Paarbeziehungen stattfindet, sondern auch in allen möglichen Beziehungen. Menschen, die vielleicht Familienangehörige pflegen, in Helferberufen und so weiter, kann das alles auch stattfinden. Und da geht's eben darum zu gucken, helfe ich in einem gesunden Maße, weil ich einen guten Beitrag tun kann? Oder wird das übermäßig? Und kann ich dann auch irgendwann nicht mehr eigene Bedürfnisse versorgen? Da sind wir dann beim Abwehrmechanismus altruistische Wunschabtretung. Sagt der Begriff schon in sich, altruistisch, in Anführungszeichen selbstlos, Wunschabtretung, das Abtreten von Bedürfnissen und Wünschen. Viele haben dann diesen Abwehrmechanismus altruistische Wunschabtretung, versorgen andere und erfüllen sich eigene Bedürfnisse darüber, dass sie die der anderen versorgen, weil sie nur darüber in Kontakt mit der eigenen Bedürftigkeit kommen. Ja, sie verlagern da etwas. Das ist einfacher, als die eigenen Bedürfnisse wirklich zu versorgen und anzuerkennen, dass es da eine Bedürftigkeit gibt.
Boah, ist ja ausgesprochen. Ich finde es mega spannend. Also ich glaube, die Menschen, die den Podcast hören, die kommen auch gut mit so nerdigen Kram. Klar, ich finde das unfassbar gut.
Da wäre ja froh.
Das, definitiv. Du sprichst dann auch über Grenzen, was das Paar angeht. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Aspekt. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich konkret, wenn es so um Schwiegereltern oder um generell Eltern von, die da irgendwie nochmal mit reinspielen, wenn es darum geht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Konflikt, das kennen viele Menschen. Wie kriegt man das hin? Irgendwie da eine gesunde Grenze zu ziehen.
Ja. Gerade so dieses noch gebunden sein an Eltern hat ja viel damit zu tun. Das sind ja zwei Seiten. Manchmal ist es so, dass sich erwachsene Kinder, sag ich jetzt mal, gut abgelöst haben und die Eltern sich aber noch nicht abgelöst haben. Und die sozusagen das eigenverantwortliche Gestalten von Leben, Autonomiebestrebungen und so weiter torpedieren. Manche drangsalieren ihre Kinder auch. Also das muss man erstmal ganz ehrlich sagen. Dann gibt es aber auch Eltern, wie man echt so ein bisschen auch mit Großzügigkeit und Verständnis und auch, ne, wieder mit diesem Wohlwollen und auch, die vielleicht mal so ein bisschen klammern und sagen, oh Mensch, ich will ja eigentlich nicht, aber es ist so schwer, jetzt ist es so groß und sagen kann, ey, ne, alles gut, ne, Mama, ich hab dich immer noch lieb. Auch wenn ich jetzt verheiratet bin, so, ne, da kann es auch, es muss nicht immer knallen, ne? Es kann auch in so einem liebevollen, ja, in so einer Akzeptanz, in so einem Wechselspiel auch positiv gestaltet werden. Dann gibt's aber einfach auch erwachsene Kinder, die sich noch nicht abgelöst haben, die permanent immer wieder in so Loyalitätskonflikten kommen, ja? jetzt irgendwie mein Liebesgeben, mein Liebesmensch, mein Gegenüber oder meine Eltern. Und dann ist es wirklich schwierig, weil dann kommt was in die Paarebene hinein, die da nichts zu tun hat. Und ich mag schon diesen Gedanken, auch in der Schöpfungsgeschichte, wo ja eben gesagt wird, ein Mann verlässt Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau. Übrigens, mega antipatriarchal, der Mann verlässt da etwas. Das ist ja für die damaligen Zeiten ganz üblich. Und da geht es wirklich um geografisches und emotionales Verlassen. Und oft geht es in den vielen Themen noch um so ein Gefühl von, ich möchte noch gefallen. Das ist oft das Thema von einigen. Ich möchte noch gefallen. Ich will mein Leben so gestalten, dass meine Eltern es gutheißen. Meinen Eltern soll es gefallen. Und dann ist das immer wie so ein unsichtbarer Schatten, der immer wieder Dinge entweder ganz offensiv oder passiv oder wie auch immer mit beeinflusst. Und das kann für eine Paarbeziehung extrem anstrengend sein, weil es da etwas erschüttert, nämlich den Exklusivitätsanspruch, den eine Paarbeziehung hat. Dieses, ich will deine primäre Bindungsperson sein. Ich will die Person sein, die mit dir, die größte Wirkung in dir auslöst, ja. Wir sind ja sozusagen, wir wollen ja in unserem Partner eine Wirkung auslösen. Das ist ja das Allerschlimmste, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin meinem Partner egal. Ja, das ist extrem schmerzlich, das Gefühl zu haben, man ist dem anderen egal. Gleichgültigkeit tut so weh. Und wenn dann das Gefühl da ist, keine Ahnung, dass, ja, die Mutter oder der Vater mehr Entscheidungseinfluss haben auf das Paargeschehen im gegenwärtigen Moment, das kann massiver Stressfaktor sein. Und da gilt's eben zu gucken, weil du eben sagst, wie kommen wir da raus? Zu schauen, systemisch könnten wir jetzt sagen, ich habe so in dem Buch so ein Diagramm von so einem Kreis, so ein Modell, wo man sagt, okay, das Paar ist in der Mitte. Und dann gibt's verschiedene Kreise. Und dann kann es mal gucken, welche Menschen aus dem Umfeld wie nah an dem Paar dran sein dürfen. Wer darf jetzt wie nah, sagen, in unseren Intimitätsraum, ne, also in unserem Lebensraum meine ich jetzt, so hinein. Wer darf da mal eine Meinung sagen? Wen fragen wir vielleicht mal nach, ne, keine Ahnung, wenn jetzt ein Paar einen Kredit aufnehmen will und sagt, Mensch, ne, unsere Freunde, die haben das auch mal gemacht, die fragen wir mal, wie läuft das bei der Bank? Also wer darf überhaupt reinsprechen? Und da habe ich so ein Kreisdiagramm und da kann man mal ganz wunderbar verorten und das auch mal visualisieren. Es geht ja viel darum, auch ein paar Dynamiken zu visualisieren und mal von oben auf die Sachen zu blicken und zu merken, aha, oh, ja, also unsere Eltern haben wir da jetzt vielleicht, weiß ich nicht, da und da platzieren. Das kann man noch nicht mal sagen. Das ist für jedes Paar unterschiedlich, wann sich das gut und richtig anfühlt. Der andere Punkt ist, auf das Thema Schuldmechanismen zu gucken. Nichts bindet so stark wie Schuld. Nicht mal Liebe. Schuld ist echt der Stoff, aus dem gestörte Beziehungen gewebt sind.
Das ist krass. Okay, das ist wirklich ein mega. Das muss. Wow, okay. Kannst du das nochmal erklären? Das finde ich super spannend.
Schuld ist ein so starker, gestörter Bindungsmechanismus, der ja zutiefst schwierig ist und den Menschen manchmal wirklich ein Leben lang mit sich rumtragen, immer wieder das Gefühl, so, ich bin aber meinen Eltern das und das schuldig. Ich bin denen doch schuldig, dreimal die Woche anzurufen. Ich bin denen doch schuldig, mindestens ein Heiligabend noch aufzukreuzen. Ich bin denen dies, das und jenes schuldig. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, ne? Weil diese Schuldgefühle, die kommen auch von irgendwo her. Und viele Eltern trauen sich eben nicht, mal wirklich zu gucken, was ist da eigentlich gewesen? Wie war ich die pränatale Bindung? Ne? Was ist eigentlich während der Schwangerschaft passiert? War da viel Stress als Paar? Gab es da schon Ambivalenzkonflikte? Wie war die Zeit nach der Geburt? Wie sind eigentlich die Eltern mit der, ja, in dieser ganzen Phase, die so ein bisschen nach der, ne, man hat am Anfang ja so diese intentionale Phase, da verstehen die Kinder so Hinwendung und Abwendung, da sind so diese Gefühle von getrennt sein und allein sein. Es gibt so mich, es gibt die anderen und es gibt mich und die anderen. Das ist so das, was irgendwie so ein Baby in, also ein Säugling versteht. Und dann geht's irgendwann weiter. Dann kommt dieses ganze Orale und Versorgende. Und dann sind wir so, ne, von dieser psychosexuellen Entwicklung kommt auch irgendwann diese Phase des Autonomiebestrebens. Einige nennen sie ja so klassisch die Trotzphase. Und es kommt aber auch die Phase, da expandieren die Kinder. Die wollen irgendwie die Welt erkunden. Und wenn Expansionserfahrungen immer wieder gekappt werden, immer wieder kontrolliert werden, immer wieder darf man nicht, immer wieder wird man gehemmt, immer wieder wird irgendwie ein Schuldgefühl auch ausgelöst, wenn die Welt entdeckt werden möchte. Wenn das so der Fall ist, viele, viele, viele Erwachsenenkinder merken ganz viele Schuld- und Beschämungsmechanismen ihrer Eltern. Wenn sie erwachsen sind, merken sie, dass es in der Gegenwart nicht funktioniert mit der Kommunikation, weil sie dann mal aus dem System raus sind. Und oft stellen sie dann fest, dass diese Struktur der Beschämung und der Schuldmechanismen aber schon immer bestanden hat. Die musste nur in der Kindheit eben extrem verdrängt werden, weil es sonst keinen anderen Überlebensmechanismus gab. Also, ne, Kinder binden sich, sie überprüfen ihre Eltern nicht auf pädagogische Eignung und so. Das sagt meine Supervisorin immer und ich liebe diesen Satz, ne? Genauso auch dieser Satz mit Schuld ist eben der Stoff für gestörte Bindung. Ich glaube, den habe ich auch mal im Rahmen einer Weiterbildung, ne, haben wir uns das genau angeguckt. Also auch, ne, das ist jetzt hier nicht irgendwie mein Wissen, das ist eben Wissen von, das ist einfach Fachwissen, ja. Genau. Also das finde ich immer wieder auch wichtig zu sagen, ne, gerade wenn man viel wo Sachen erzählt und weitergibt, das ist hier eine Aufklärungsarbeit.
Ich fand es ein mega gutes Kapitel. Ich springe nochmal zum nächsten.
Ja.
Gefühle.
Ja, das ist, wie gründlich du einfach das Buch gelesen hast, ja. Sonst bin hochbegeistert.
Ich muss auch dazu sagen, als du mir das geschickt hast, hattest du mir dann extra so Kapitel gegeben oder so Texte, wo man sagt, also wenn du es nicht ganz schaffst, lies mal das. Was ich schon irgendwo mega den Service fand. Aber ich habe es tatsächlich durchgelesen, weil ich fand es echt gut. Also.
Krass. Ich bin begeistert. Ja.
So, das ist aber auch so eine schöne Sache an dieser Podcast-Geschichte, weil ich mit sehr, sehr vielen AutorInnen da in Kontakt komme und deswegen immer wieder tolle Bücher lesen kann. Ja,
das ist schön. Ja.
Gefühle. Ich komme ja auch aus dem pädagogischen Bereich und da habe ich mit vielen Teenies zu tun, die in Konflikten völlig überfordert sind, wenn sie Gefühle benennen sollen. Ich meine, das ist mein Job, denen das auch irgendwo ein bisschen beizubringen. Da bin ich hinterher. Aber das ist so meine Beobachtung. Und meine Befürchtung ist, dass die lernen das vielleicht im Teenie-Bereich oder auch nicht. Aber oft ist es dann auch so im Erwachsenenbereich. Dann hat man es nicht gelernt. Und ich saß mal in einer Therapiesitzung und war sehr, sehr verwundert, als mich die Therapeutin dann auf Wut ansprach und sagte, spüren Sie da eigentlich keine Wut? Und ich für mich auch so gemerkt habe, Wut tendenziell eher nicht so. Ich weiß nicht, hast du da Gedanken zu? Wie ist das mit dem über Gefühle reden und sprachfähig sein und so und das Wahrnehmen?
Ach ja, ich frage die Leute auch immer. Ich frage meine Klientenratsuchenden auch immer. Ach, sie müssten doch jetzt eigentlich wütend sein. Nein, ich überborde sie nicht damit, aber ich spreche es schon. Ich gebe denen auch immer mal wieder so Papier zum Reißen in die Hand, dass man mal die Sachen raus dürfen und das nehmen die auch immer richtig gerne an. Bei mir in den Stunden wird immer viel gerissen und geweint und also da, genau, bin ich immer ganz irgendwie mit den Gefühlen. Ja, es geht darum, Gefühle zu halten, ne? Es geht erstmal darum, haben wir überhaupt ein Umfeld erlebt, in dem unsere Gefühle gehalten wurden? Oder wurde immer dafür gesorgt, dass wir schnell abgelenkt von Gefühlen sind? Es gibt ja manchmal so diesen Satz negative Gefühle und ich würde sagen, boah, negative Gefühle gibt's nicht. Es gibt halt schwer auszuhaltende und unangenehm sich anfühlende Gefühle. Es gibt vielleicht Gefühle, die was Bedrohliches, Gefährliches haben können, so. Also vom Affekt her, ja, Gefühle gehören ja so in unser gesamtes Affekterleben. Da gibt's Gedanken, da gibt's Körperempfindungen, ne? Gefühle, unser ganzes Affekterleben, das ist ja ein Zusammenspiel von sehr, sehr viel in uns. Ich finde es halt so beides, ne? Es halt auf der einen Seite kann man wirklich wieder so auch sehr systemisch mal so eine Gefühlsliste sich nehmen, mal so eine GFK, gewaltfreie Kommunikationsliste, um zu schauen, was sind jetzt hier so meine Gefühle? Finde ich da was? Kann ich da mal was zuordnen? Ne? Also den Leuten auch mal so ein Sprachrepertoire an die Hand zu geben, ne? Es gibt irgendwie noch mehr Gefühle außer ich fühle mich gerade doof und traurig. Es gibt vielleicht noch ernüchtert, irritiert, erschrocken. Also ne, da sozusagen, das ist ja auch mal so ein Ziel von dem Buch, die Paarwelt zu bauen durch Sprache. Mhm. Also nicht umsonst gibt es dieses Kapitel durch Sprache nah, durch Sprache Paar.
War ja auch eins der absoluten Highlights des Buches, ja.
Ja, danke. Und ich denke, es geht erstmal darum, Genau, es gibt eben auch dieses Kapitel validieren statt bagatellisieren. Ja. Also, dass wir das validieren, was unser Gegenüber erlebt. Und es geht nur durch Neugier und auch durch so eine Haltung von, ich nehme dem anderen erstmal und meinem Gegenüber, das Erleben meines Gegenübers ist erstmal vollwertig. Das wird nicht bewertet. Also Empathie bewertet ja nicht. Empathie hält aus, begleitet und schafft eben diesen Schutz- und Schonraum. Und den brauchen wir, denke ich, in Paarbeziehungen, diesen Schutz- und Schonraum, wo wir erstmal alle Gefühle haben dürfen, die wir haben. Mein Mann hat mir neulich morgens so einen Zettel hingelegt und meinte, ich hatte an dem Abend davor, also ich war wirklich irgendwie fix und fertig und meinte so, boah, ey, hier, ne, meine ganzen Gefühle, ich bin irgendwie, puh. Und er meinte dann am nächsten Morgen, hat er auf den Zettel geschrieben, du darfst immer alle Gefühle haben, die du hast. Ich bin immer für dich da, in jedem Gefühl. Das fand ich so ein, das ist für mich, weiß nicht, vielleicht ist das für mich sogar tiefer als ich liebe dich, weil so dieses tiefe, ich werde verstanden, ja, und ich darf auch einfach mein So-Sein und auch mein Geworden-Sein sind einfach akzeptiert. So. Und mein Werden wird begleitet, ne? Also diese dreidimensionale Ebene.
Voll gut. Ich erinnere mich noch, du hast so eine Landkarte auch gemalt. Die fand ich auch irgendwo echt eine schöne Art, um darüber ins Gespräch zu kommen. So eine Landkarte, wo, glaube ich, auch unterschiedliche Arten, wie man als Paar fühlen kann. Kann man das so sagen? Ja. Eine Gefühlslandschaft nanntest du das, ne?
Ja, emotionale Landkarte, ja. Oder irgendwie so eine Paarlandkarte, genau.
Ja, das hat mir auch echt gut gefallen. War schön.
Ja, das Humorvolle, was da ja passieren soll, ist ja so eine Art Standortbestimmung. Du hast so den angenervten Matsch und die Schweigewiese und dann gibt's irgendwie die Brücke zueinander, das Labyrinth der Missverständnis, den siebten Himmel, den blühenden Garten, was haben wir dann noch?
Der Teufelskreis,
Feuer der Wut, hinter hohen Mauern, unterm Sternenhimmel. Es gibt ja irgendwie sozusagen alle möglichen Affektzustände zugleich. Und der Gedanke ist eben auch, man kann auch an mehreren Orten gerade gleichzeitig als Paar sein. Und da gibt es viel Ambivalenztoleranz. Es gibt viel sowohl als auch in Paarbeziehungen. Wir können irgendwie gefühlt mit einem Bein unterm Sternenhimmel sein und trotzdem ein bisschen im angenervten Matsch. Und manchmal ist auch so, dass ein Paar irgendwie alle diese Orte in 24 Stunden erlebt. Manchmal innerhalb von 5 Jahren. Und manchmal ist auch der Weg von einem Ort zum anderen nicht so weit. Mhm. So. Und das soll auch entlasten und sagen so, ey, ist völlig okay, wenn ihr heute plötzlich im Alltagsstrom seid und morgen, ja, am Erinnerungen ausbuddeln seid. Oder, ne, da gibt's ja diese verschiedenen, es ist völlig okay, wenn mal die eine Station zur anderen ein kürzerer Weg ist.
Ich würde gerne das Kapitel oder das Fass mit Konflikten noch aufmachen, weil ich glaube, das ist mega, also ich glaube, das ist ja etwas, wahrscheinlich kommen deswegen die Menschen erstmal in die Therapie, weil sie sagen, ja, wir haben Konflikte und kommen irgendwie nicht klar damit. Ich fand schon mal spannend, du sagst Konflikte oder Spannung nennst es ja auch. Das ist eigentlich, ist eine Sache, das ist okay. Streiten problematisierst du, das Streiten ist schwierig. Nee. Oder hab ich's falsch rum jetzt?
Sag doch gern zu Ende.
Weil das eine ist, glaube ich, destruktiv und das andere ist eben in der Spannung, oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Ich versuche es mal einzuordnen, wie es auch da steht, aber wie ich es auch sehe. Es gibt Konflikte und ein Streit ist ein Konflikt, aber ein Konflikt muss kein Streit sein. Mhm. So. Und ich finde, Streiten gehört absolut dazu. Es braucht Paare, die streiten. Ich glaube, dass bei Streit kann man vielleicht nochmal sagen, gibt's nochmal, ne, wenn man einen Konflikt hat, dann ist man eher so auf der Ebene des Aushandelns, des Diskutierens. Ja, man bleibt vielleicht noch so, dass man sich jetzt nicht mega verletzt oder total angreift. Und in einem Streit, da geht's vielleicht schon ein bisschen ab. So. Und ein Streit kann auch mal eskalativer werden und hochbrausen. Und letztlich geht es ja einfach immer wieder darum, wie kann man dann zueinander finden? Und wie kann sich auch die Eskalation beruhigen? Und natürlich gibt es auch bestimmte Arten von Streit, ja, die können natürlich auch destruktiv sein, keine Frage. Ich will jetzt nicht sagen, streitet euch 16 Mal am Tag, das ist super. Nein, Paare kommen ja, weil sie sich einen Konflikt oder Streit im Alltag wünschen, indem sie Gottman-Konstante, das ist ein Autor und ein Forscher, der jahrelang ein Ehelabor erforscht hat, eine querlängte Studie gemacht hat, der sagt, eine Negativ-Paar-Interaktion wird in der Regel stabilisiert und ausgeglichen durch 5 positive Interaktionen.
Oh wow, okay, krass.
Und 5 positive Interaktionen kann ein Lächeln, ich reiche dir ein Glas Wasser, ich streiche dir einmal über die Schulter, das kann sozusagen eine Negativ-Interaktion ja kompensieren. So. Und weil ich eben diesen Begriff Streit und Konflikt so anstrengend finde, immer zu gucken, was ist jetzt was, und ich auch dieses moralisiert aufgeladene nicht so mag, meinte ich ja auch gerade, ist das denn jetzt destruktiv oder nicht oder was ist jetzt wie, habe ich irgendwann gesagt, ich gehe mal über zu einem anderen Begriff, nämlich ich spreche von der Paarspannung oder von der Spannungsdynamik. Und Spannung hat ein Kontinuum, so. Und wir können eben gucken, wo in diesem Kontinuum können wir manchmal vielleicht auch Frühwarnzeichen aktivieren und schon mal aussteigen und uns beruhigen. Wo muss es aber auch mal krachen, so, ne? Manchmal muss es auch mal krachen. Und wo können wir diese Spannung irgendwie miteinander, ja, aushalten, aber auch uns dann wieder nahe kommen? Manchmal sage ich in den Paarsitzungen, lassen Sie uns einfach mal aufstehen. Und sie schauen mal auf ihre Stühle und gucken mal zusammen, was passiert in diesem Kinofilm. Wir setzen uns mal in den Kinosessel. Was sehen sie da auf der Leinwand? Was passiert da gerade? Ich versuche auf diese Metaebene zu kommen, die manchmal so schwer ist, weil wir ja auch, also einfach mal, ne, von unserem Gehirn, also unsere Amygdala, die feuert total und da ist immer richtig viel los. Und da sind wir ja auch. Ja, den Begriff Trigger, den kennt man so aus dem traumatherapeutischen Bereich. In der emotionsfokussierten Paartherapie, also im bindungsbasierten Kontext, spricht man aber auch bei Paaren von Triggern, dass man sich auch als Paar eben gegenseitig triggern kann. Wir alle bringen Bindungsstile mit, Bindungsmuster mit. Da kann auch was bei uns getriggert werden. Und dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig, ein sachliches Gespräch zu führen. Genau, ich spreche von der Paarspannung. Und prinzipiell wird Konflikt so definiert, dass man sagt, ein Konflikt ist erstmal ein Aufeinandertreffen von Unterschiedlichkeiten. Und diese Unterschiedlichkeiten können unterschiedliche Gewohnheiten, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltungen, Werte. Ja, es ist irgendwie eine Form der Unterschiedlichkeit, die aufeinander trifft und sich reibt. So. Und Reibung erzeugt auch Wärme, ne? Also so. Und ich sage manchmal auch zu Paaren, sie sind doch ein sehr vitales Paar. Also sie sind so lebendig, ne? So, bei ihnen wird's doch auch nicht langweilig. Manchmal tröste ich sie so damit und dann können wir alle wieder zusammen ein bisschen lachen. Das tut uns dann allen gut in den Sitzungen, wenn wir ein bisschen lachen können.
Was würdest du sagen? Also vielleicht nochmal, wie lassen sich Konflikte lösen?
Wie lassen sich Konflikte lösen? Da braucht's ganz viel und manchmal auch ganz wenig. Ich denke, es geht auf jeden Fall darum, erstmal, wenn die Paarspannung da ist und man so das Gefühl hat, okay, das, was wir jetzt hier miteinander weiter betreiben, wird nicht mehr für uns hier hilfreich sein, dann macht es mal Sinn, auch eine Pause zu machen. Und da gibt's, ich habe so ein Entlastungsmodell entwickelt, beziehungsweise sozusagen so mit so einer Grafik, ne, gemacht. Und das wird aber auch, ne, ich habe das jetzt nicht sozusagen neu entwickelt, aber ich habe es nochmal sozusagen erweitert, dieses Konzept. Und es geht eben darum zu gucken, okay, wie können wir eine Pause machen mitten in der Spannung? Und da macht es einfach Sinn, sich ein Signalwort zu verabreden, zum Beispiel Pause oder Stopp oder Halt oder was auch immer. Es muss aber irgendwie leicht über die Lippen gehen. Also wenn das jetzt irgendwie ein sehr langes Wort ist, ja, das wird schwierig in dem Moment, wo man eh schon unter Strom steht und die Sicherung vielleicht gerade irgendwie ein bisschen durchbrennt. Und dann geht's darum, die Person, die das Codewort sagt, ist dann zuständig dafür, den Raum zu verlassen, also einen geografischen Abstand herzustellen und ist auch zuständig, wieder zurückzukommen. Mhm. Weil eben für die Person, die zurückbleibt, ist es einfach wahnsinnig wichtig zu wissen, ich werde hier nicht am langen Arm verhungert gelassen, ich werde nicht im Stich gelassen, ich werde vor allem nicht alleine gelassen, sondern es gibt hier eine verlässliche Absprache, wieder Sicherheit und Orientierung. Ich weiß, mein Gegenüber kommt zurück, wir machen jetzt nur eine Pause und wir werden das wieder klären, wir werden wieder zueinander finden. Das ist ganz wichtig für die Person, die zurückbleibt. Für die Person, die geht, ist es eben auch sehr wichtig, dass sie sich, wenn sie nicht mehr kann, ne, weil es kann ja auch zu Erschöpfungszuständen in solchen eskalativen Momenten kommen, dass die eben sagen kann, Stopp oder Halt oder Pause oder ne Auszeit oder was auch immer und dass diese Person sich eben beruhigen kann. Und beide sind dann vielleicht mal für 15 Minuten, andere Paare verabreden sich dann nach 3 Stunden. Also das kommt wirklich auf das Paar an, wie schnell man sich auch so ein bisschen runterregulieren kann. Aber diese Zeit der Pause ist auch für die Runterregulation da. Ne? Also die ist dafür da, zu duschen, kaltes Wasser, joggen, Musik hören, durchatmen, weiß ich nicht, Cola trinken. Also erstmal Regulation, um dann wieder aufeinander zuzukommen. Ich finde es dann sehr, sehr hilfreich, kurz zu notieren unter der Frage, was für unversorgte Bedürfnisse hatte ich jetzt, dass man da erstmal in Kontakt kommt, okay, was war denn jetzt mein unversorgtes Bedürfnis? Und manchmal stellen Paare dann fest, oh ja, also auch gerade Paare, die eben Kleinkinder haben, also eigentlich fehlt mir einfach nur Schlaf. Es hat gerade gar nicht so viel mit dir zu tun. Ich brauche einfach eine richtig fette Mütze Schlaf. Oder manchmal sind es so basale Bedürfnisse auch, ne? Schlaf, Hunger, Durst. Manchmal ist es aber auch, mir fehlt einfach mal, dass ich mal wieder Zeit mit Freundinnen verbringen kann oder mir fehlt mal wieder irgendwie ein Abenteuer. Also manchmal kommen dann Paare auch auf andere Bedürfnisse, die ganz unbewusst mit in diese Spannung hineinspielen, die dann so ausagiert werden. Das sind schon mal so ein paar Konfliktlösemechanismen. Dann gibt's natürlich auch ganz viel Zeug, wie die gewaltfreie Kommunikation, die ist auch super. Bin große Fanin davon, von GFK. Die funktioniert natürlich nicht immer so künstlich und ästhetisiert, wie sie manchmal wirkt. Manchmal hilft es auch einfach, nur kleine Bausteine davon zu zücken und mal zu fragen, was brauchst du? Ne, also GFK ist prinzipiell Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Wunsch. Dass man mal sagt, ich hätte jetzt einfach mal den Wunsch, dass du mir das und das hier abnimmst oder dass man fragt, was brauchst du jetzt eigentlich? Also dass man manchmal vielleicht auch so einzelne sich so an einzelnen kleinen Buffethappen von der GFK so bedient.
Ich merke, das ist unfassbar deep und ich bin so froh, dass du hier im Podcast bist und dein Wissen teilst. Ich finde das großartig. Ich habe so einfach das Bedürfnis nochmal zu sagen, vielen Dank und vor allen Dingen die Leute, die es hören, kauft das Buch. Und wenn jetzt da Leute sind, die sagen, Ira Schneider scheint eine Menge zu verstehen von ihrem Fach, da möchte ich gerne mal irgendwie drauf zukommen und was weiß ich, ein paar Therapie oder wie auch immer. Wie kann man dich da erreichen? Kannst du da noch was zu sagen?
Ja, also wer gerne, genau. Ich bin jetzt erstmal in Sommerpause bis Ende August, aber genau, man kann mich einfach unter meinem Instagram-Kanal kontaktieren, ira.schneider_. Man kann mich per E-Mail kontaktieren, info-schneider-ira@web.de. Ich hoffe, ich habe sie richtige Mail genannt, sonst einfach auch über meine Homepage. Vielleicht kannst du die nochmal verlinken.
Genau, ich verlinke das alles auf jeden Fall, ja.
Genau, ich denke, das ist dann so der einfachste Weg. Genau, wenn es Personen gibt, die irgendwie interessiert sind an Seminaren oder Workshops oder eben auch Fortbildungen für Paare. Genau, ich arbeite auch in dem Bereich, dass ich eben Menschen fortbilde, die mit Paaren arbeiten wollen. Da gebe ich auch gerne Seminare, wo ich erstmal basale Kompetenzen vermittle, wie man erstmal Paargespräche führen kann. Genau, ja, soweit mal.
Ja, das ist super. Ich hoffe, dass das, ich glaube, aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass diese Podcast, dass das irgendwie am Ende die richtigen Leute erreicht und irgendwelche spannenden Dinge dann entstehen. Hoffe ich, dass das hier auch entsteht. Von daher.
Hab schon wunderbare Menschen durch deinen Podcast kennengelernt.
Ah, das ist toll. Das ist wunderbar.
Da danke ich dir.
Ah, ich finde es ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns damit in dieses Thema genommen hast. Ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ich danke dir für das Gespräch und echt auch, dass du so, ja, so gründlich gelesen hast. Ich bin ganz begeistert.
Ist ein gutes Buch. Also, das kann ich nur sagen. Hat mich interessiert. Fand ich super. Cool, super. Dann machen wir hier ein Komma und bis dahin.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.